Guy Kawasaki, The Art of the Start, von der Kunst, ein Unternehmen erfolgreich zu gründen. Eine erfolgreiche Unternehmensgründung ist eine Mammutaufgabe. Es gibt so viel zu beachten und zu organisieren und oft auch so viele gute Ratschläge, dass es leicht ist, sich in unwichtigen Details zu verlieren. Wo sind die günstigsten Büroklammern zu haben? Gibt es vielleicht einen günstigeren Tarif für den Internetanschluss im Office? Mal eben recherchiert und schon ist es wieder 8 Uhr abends und eigentlich ist nichts geschafft, was das Unternehmen wirklich voranbringt. Die Blinks zu The Art of the Start helfen jedem Gründer, einen Überblick darüber zu bekommen, was wirklich zählt. Wie erstellst du einen guten Businessplan? Wie funktioniert das mit der Positionierung? Welche Leute solltest du in dein Team holen? Und wie gelingt dir der perfekte Pitch? Mit verständlichen und logischen Ratschlägen führen dich die folgenden Blinks durch die chaotische Phase der Unternehmensgründung und erklären dir alles, was du wissen musst, um dein Startup auf den Weg zu einem erfolgreichen Unternehmen zu bringen. Blink Nummer 1. Wahre Unternehmer wollen nicht nur reich werden, sondern haben auch eine Vision. Viele Leute träumen davon, ihr eigenes Unternehmen hochzuziehen, um damit reich zu werden. Sie stellen sich vor, wie sie auf ihrer Yacht um die Welt segeln, während ein Manager die Firma leitet, die ihnen automatisch jeden Monat Unmengen an Geld aufs Konto spült. Natürlich ist es möglich, mit diesem Ziel eine Firma zu gründen, aber oft reicht allein eine finanzielle Motivation für solche Mammutprojekte nicht aus. Viel mehr Erfolg verspricht es dagegen, wenn du ein Unternehmen gründest, weil du etwas Sinnvolles tun willst. Weil du zum Beispiel eine Idee hast, von der du überzeugt bist, dass sie die Welt und dein Leben ein wenig besser machen kann. Eine solche Idee fungiert nicht nur für dich als Gründer, sondern auch für deine Mitarbeiter als starker innerer Antrieb. Denn wer will die Welt nicht zu einem besseren Ort machen? Um diese Vision zu verdeutlichen, sollte jede Firma ein Mantra haben. Ein oft wiederholtes, kurzes Statement, das klar macht, warum es diese Firma gibt. Das Mantra von Nike ist zum Beispiel Authentic Athletic Performance und das von Disney lautet Fun Family Entertainment. Dabei sollte man ein Mantra nicht mit dem nach außen kommunizierten Slogan verwechseln. Der Slogan von Nike, Just Do It, richtet sich an die Kunden. Das Mantra dagegen hilft den Mitarbeitern des Unternehmens dabei, sich besser mit ihm zu identifizieren. Außerdem ist das Mantra auch nicht das gleiche wie das etwas ausführlichere Mission Statement. Das Mission Statement von Coca-Cola könnte zum Beispiel lauten: Die Coca-Cola Company existiert, um ihre Kunden zu erfrischen und glücklich zu machen. Das Mantra ist kürzer, prägnanter und einprägsamer. Refresh the world. Blink Nummer 2. Um mit deinem Unternehmen voranzukommen, brauchst du Meilensteine, Annahmen und Aufgaben. Viele Startups sind ein einziges Chaos. Niemand weiß genau, wo die Firma gerade steht, wie sie dorthin gekommen ist oder wie es am besten weitergehen soll. Um das zu vermeiden, solltest du das MAT-Framework aus Milestones, Assumptions und Tasks beherzigen. Zuerst identifizierst du die wichtigsten Meilensteine, dokumentierst sie und beobachtest, ob du sie wie geplant erreichen kannst oder ob es Probleme gibt. Solche Meilensteine könnten ganz am Anfang zum Beispiel aus einer Machbarkeitsstudie, einem Prototyp oder ersten Tests bestehen. Damit die Meilensteine nicht mit der Zeit ihre Bedeutung verlieren, solltest du die Annahmen, auf denen sie beruhen, stets dokumentieren und aktualisieren. Es kann immer sein, dass du zunächst von falschen Voraussetzungen ausgehst. Sobald du eines Besseren belehrt wirst, passt du dann die Annahmen und damit auch die Meilensteine entsprechend an. Wenn du zum Beispiel eine Firma gründest, die Kleidung herstellt, gehst du vielleicht anfangs davon aus, dass du 1.000 Euro im Monat für den Einkauf von Stoffen bezahlst. Falls du dann aber feststellst, dass deine monatlichen Ausgaben dafür doch 2.000 Euro betragen, musst du diese Annahme in deinem MAT-Framework aktualisieren. Schließlich solltest du auch noch eine Liste mit Aufgaben erstellen, die erledigt werden müssen, um die Meilensteine zu erreichen. Diese Liste sollte alle Tätigkeiten aufführen, die nötig sind, um dein Produkt zu gestalten, herzustellen, zu verkaufen, zu liefern und um den entsprechenden Kundenservice zu bieten. Aufgaben sind viel spezifischer als Meilensteine. Hast du beispielsweise einen Prototyp zu deinem ersten Meilenstein erkoren, könnten die einzelnen Aufgaben dafür etwa so aussehen. Eine Werkstatt finden, in der man ihn herstellen kann, herausfinden, wo du das benötigte Material am günstigsten bekommst, das Material beschaffen und schließlich den Prototyp bauen. Ein gut gestaltetes und regelmäßig aktualisiertes MAT-Framework kann dich jederzeit darüber informieren, in welcher Phase sich dein Unternehmen derzeit befindet und ob alles so läuft, wie es sollte. Für die Übersichtlichkeit ist es deshalb unverzichtbar. Blink Nummer 3. Die Positionierung des Unternehmens sollte dem Kunden klar machen, was das Unternehmen für ihn tut. Dein Unternehmen wird auf dem Markt über seine Positionierung repräsentiert, also das Bild, das du bei anderen Firmen und in den Köpfen deiner Kunden schaffst, indem du die Stärken deines Unternehmens am besten darstellst. Die wichtigste Frage, die diese Positionierung beantworten sollte, lautet demnach: Was tut das Unternehmen? Eine gute Antwort auf diese Frage gibt Kunden einen Grund, dein Produkt zu kaufen. Es gibt ein paar einfache Richtlinien, die du beachten musst, wenn du dich erfolgreich positionieren willst. Das Wichtigste ist, dass deine Kunden die Positionierung verstehen und glauben. Dabei wollen sie mit ihren Bedürfnissen direkt angesprochen werden, statt einen abstrakten Nutzen vorgesetzt zu bekommen, mit dem sie nicht viel anzufangen wissen. Wir erhöhen die Sicherheit von Websites und wir reduzieren das Risiko von Betrug bei professionellen Online-Banking-Angeboten, könnten ein und dasselbe Produkt beschreiben. Der zweite Satz wirkt allerdings viel stärker auf potenzielle Kunden, da er sie direkter anspricht. Er verbindet das Geschäftsfeld des Unternehmens mit den Bedürfnissen der Konsumenten. Wenn Sie dank dieser Positionierung überzeugt sind, dass dein Unternehmen eines Ihrer Probleme löst, werden Sie sich für deine Produkte interessieren. Eine gute Positionierung spricht den potenziellen Kunden außerdem direkt an. Er versteht, warum ausgerechnet er deine Produkte kaufen soll. Ein Unternehmen, das besonders schadstoffarme Autos herstellt, könnte zum Beispiel mit dem Argument werben, dass es das Ozonloch nicht vergrößert. Geschickter wäre es aber, damit zu werben, dass jeder, der dieses Auto fährt, als moderner und verantwortungsvoller Mensch wahrgenommen wird. Je persönlicher du potenzielle Kunden ansprichst, desto positiver kannst du ihre Kaufentscheidungen beeinflussen. Eine gelungene Positionierung konzentriert sich also immer darauf, was das Unternehmen für seine Kunden tut und nicht darauf, was es gerne wäre oder darstellen möchte und welche Werte es hat. Dem Kunden wird vermittelt, welche Vorteile er erwarten kann, wenn er sich für dieses Unternehmen entscheidet. Blink Nummer 4. Ein guter Pitch vermittelt relevante Informationen. Egal ob Investoren, Partner oder Kunden, am Anfang jeder wichtigen Geschäftsbeziehung steht der Pitch. Du musst dein Unternehmen in kurzer Zeit so präsentieren, dass dein Publikum es für eine tolle Sache hält. Um einen guten Pitch zu gestalten, musst du ein paar Dinge beachten. Schon in der ersten Minute will erklärt sein, was deine Firma eigentlich macht. Denn das ist es, was dein Publikum wissen will. Wenn du mit einem anderen Thema einsteigst, werden sich die Zuhörer ständig fragen, was die Firma überhaupt tut und währenddessen gar nicht mitbekommen, was du gerade erzählst. Deswegen solltest du gleich zu Beginn der Präsentation auf den Punkt kommen. Wir verkaufen Software oder wir unterrichten benachteiligte Kinder, sind gute Sätze für die erste Minute eines Pitches. Außerdem musst du deinem Publikum verdeutlichen, dass das, was sie gerade hören, auch wichtig ist. Die Zuhörer haben nur selten den gleichen Hintergrund und Wissensstand wie du und können daher die Bedeutung mancher Fakten nicht automatisch korrekt einordnen. Der Trick, der dir dabei hilft, dass jeder versteht, warum ein bestimmtes Detail wichtig ist: Während du den Pitch vorbereitest, kannst du dir einfach vorstellen, dass nach jedem Fakt, den du präsentierst, jemand aus dem Publikum fragt: Na und? So bist du gezwungen, für alle Fakten zu begründen, warum sie relevant sind und was sie für den Gesamtzusammenhang bedeuten. Ein Argument in deinem Pitch könnte zum Beispiel sein: Wir bieten 128-Bit-Verschlüsselung auf mobilen Geräten. Für manche Zuhörer bedeutet das vielleicht nichts, weil sie nicht so technikversiert sind wie du selbst. Also musst du ergänzen: Deswegen ist es quasi unmöglich, unser System zu hacken. Und um es dann auch wirklich allen klarzumachen, welche Vorteile der Kunde daraus zieht, kannst du noch ein Beispiel anführen. Wenn Sie im Hotelzimmer sitzen und ein sicheres Gespräch mit dem Vorstand führen wollen, dann ist unser Produkt die beste Wahl. Blink Nummer 5. Jede Firma sollte einen Businessplan haben. Ohne Plan ist jedes Projekt zum Scheitern verurteilt. Deswegen gibt es den Businessplan, ein Dokument, in dem festgehalten ist, welche Ziele die Firma verfolgt und mit welchen Methoden diese Ziele erreicht werden sollen. Bei der Gründung eines Startups erscheint es manchmal verlockend, sich den Businessplan einfach zu sparen, weil so viele unbekannte Faktoren eine Rolle spielen und man ihn ständig anpassen müsste. Aber tatsächlich hat ein Businessplan selbst dann viele Vorteile und sollte eigentlich in jedem Unternehmen vorhanden sein. Zunächst ist er natürlich wichtig, um Investoren und Banken zu überzeugen. Selbst wenn diese den Businessplan gar nicht richtig lesen, sollte er ihnen trotzdem vorliegen. Legt eine Firma überhaupt keinen Plan vor, wirkt das schlecht vorbereitet und nicht sehr vertrauenswürdig. Aber das Aufsetzen des Businessplans hat auch für das Unternehmen selbst einige Vorteile. Es hilft, bei der Erstellung des Plans das ganze Team mit einzubeziehen. Dabei wird sich herausstellen, wer welche Vorstellungen von den Zielen und Prioritäten des Unternehmens hat. Wenn gemeinsam entschieden wird, was im Businessplan festgelegt wird, fühlen sich zudem alle Teammitglieder dem Plan in gleichem Maße verpflichtet. Außerdem ist das Schreiben des Plans eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, wer vielleicht doch nicht ins Team passt und für welche Aufgaben vielleicht noch zusätzliche Mitarbeiter benötigt werden. Der wichtigste Teil des Businessplans ist die Executive Summary, eine Zusammenfassung des Vorhabens in 4 Absätzen. Sie steht ganz zu Beginn des Dokuments. Wenn die Executive Summary nicht überzeugend ist, wird niemand den Rest lesen. Daher musst du sicherstellen, dass sie wirklich präzise beschreibt, welches Problem das Unternehmen löst, worin das Geschäftsmodell besteht und was das Unternehmen so einzigartig macht. Blink Nummer 6. Wer keine Investoren findet, muss schnell Geld verdienen. Wenn du keine Investoren findest, die dich beim Aufbau deines Unternehmens unterstützen wollen, muss das nicht automatisch das Ende deiner Idee bedeuten. Ein Unternehmen kann es auch aus eigener Kraft schaffen, profitabel zu werden. Dieser Prozess heißt Bootstrapping und viele erfolgreiche Firmen sind so entstanden. Aber wie soll das gehen, ohne externe Finanzierung Produkte zu entwickeln und zu verkaufen? Um die Liquidität zu sichern, muss das Unternehmen gleich zu Beginn seinen absoluten Fokus auf Verkaufsabschlüsse legen, die schnelles Geld einbringen. Möchte ein Kunde beispielsweise ein Projekt einkaufen, das 6 Monate dauert, dein Geld aber nur reicht, um die Firma für 2 weitere am Laufen zu halten, musst du einen Teil der Bezahlung im Voraus oder nach Erreichung der ersten Teilziele vereinbaren oder das Projekt ablehnen. Denn auch ohne Investoren müssen ja die Gehälter, die Materialien, die Miete etc. bezahlt werden. Aber auch hier kannst du mit etwas Verhandlungsgeschick ein bisschen Druck herausnehmen. Viele Lieferanten akzeptieren zum Beispiel spätere Zahlungen zu einem höheren Tarif oder lassen sich auf Ratenzahlungen ein. Um so schnell wie möglich die ersten Einnahmen verbuchen zu können, musst du dein Produkt vermutlich schon auf den Markt bringen, bevor es perfekt ist. Diese Strategie hat natürlich den Nachteil, dass die Kunden womöglich mit der Qualität unzufrieden sind. Um hier potenziellen Schaden einzudämmen, kannst du das unfertige Produkt zum Beispiel nur in einem bestimmten Gebiet oder an eine spezielle Zielgruppe verkaufen. Ein Restrisiko bleibt natürlich trotzdem. Es gibt aber auch einen Vorteil daran, ein Produkt auf den Markt zu bringen, bevor es ganz ausgereift ist. Das Unternehmen erhält im besten Fall Geld, um es weiterzuentwickeln. Und vor allem bekommst du direktes Kundenfeedback, das dir dabei hilft, einzuschätzen, in welche Richtung das Produkt verbessert werden sollte. Es ist also nicht einfach, ein Unternehmen ohne Funding in die schwarzen Zahlen zu führen. Aber wenn das Produkt überzeugt und du kluge unternehmerische Entscheidungen triffst, ist es durchaus möglich. Blink Nummer 7. Für ein tolles Team brauchst du Leute, die besser sind als du selbst. Ohne Mitarbeiter kann keine Firma funktionieren. Du musst also Leute einstellen. Aber welche? Die wichtigste Regel ist, dass du keine Angst davor haben solltest, jemanden einzustellen, der besser ist als du selbst. Viele Unternehmensgründer scheitern durch ihr Dominanzdenken genau daran. Es gibt immer jemanden, der dich übertrifft, wenigstens in einem bestimmten Bereich. Und genau diese Leute musst du finden und einstellen. Denn die meisten Menschen arbeiten lieber mit Kollegen und Mitarbeitern, die nicht ganz so brillant sind wie sie selbst. So wackelt niemand an ihrem Thron und sie müssen sich keine Sorgen um ihren Chefsessel machen. Das Problem daran ist nur, wenn du selbst nur Leute einstellst, die nicht ganz so gut sind, dann werden diese Leute auf lange Sicht wiederum Mitarbeiter einstellen, die noch schlechter sind. Und irgendwann hast du ein Team von Idioten. Beim Recruiting solltest du also auf jeden Fall die Bescheidenheit und das Selbstvertrauen besitzen, dein Team mit Personen zu besetzen, die hervorragend in dem sind, was sie tun, und damit eventuell besser sind als du. Auf der anderen Seite musst du deine Mitarbeiter auch beobachten und dich dringend von denjenigen trennen, die keine gute Leistung erbringen. Du kannst es dir einfach nicht leisten, ineffiziente Arbeitskräfte durchzufüttern, denn Mitarbeiter sind teures Gut. Sie kosten Gehalt, Büroraum, Managementzeit und noch einiges mehr, auch dann, wenn sie kein Geld einbringen. Um herauszufinden, welche deiner Mitarbeiter gute Arbeit leisten, solltest du mit jedem Einzelnen persönliche Ziele vereinbaren und regelmäßig mit ihnen darüber sprechen, wie und wann sie die Ziele erreichen werden. Die Ziele sollten messbar und realistisch sein. Ein neuer Mitarbeiter im Vertrieb könnte zum Beispiel folgende Ziele für die ersten 2 Wochen haben: Trainings abschließen, Kundendatenbank aufsetzen, 5 Kundenanrufe machen und dazu einen Bericht schreiben. Außerdem bietet sich eine Probezeit an, in der du herausfinden kannst, ob der neue Mitarbeiter wirklich ins Team passt und sich dort wohlfühlt. Blink Nummer 8. Partnerschaften solltest du nur eingehen, wenn sie sich finanziell lohnen. Klar, das Start-up-Leben ist aufregend und gleichzeitig entspannt. Bis Mitternacht mit den Kollegen im Büro zu sitzen, langsam vom Club Mate auf Bier umzusteigen und den Arbeitstag mit einer Runde Kicker abzuschließen, hat schon etwas. Aber so kann es nicht für immer weitergehen. Jede Firma will wachsen und irgendwann rentabel werden, was mit einem überschaubaren Team jedoch nicht allein möglich ist. Deswegen führt der Weg zum Wachstum nicht selten über Partnerschaften mit anderen Firmen. Wie kannst du sicher gehen, dass so eine Partnerschaft ein Erfolg wird? Der erste Aspekt, auf den du bei der Partnerwahl achten musst, liegt auf der Hand: Geld. Besteht die Aussicht darauf, dass du durch den neuen Partner mehr einnehmen wirst? Das ist zum Beispiel der Fall, wenn dir der Partner erlaubt, einen neuen Markt zu erobern, deine Produktionszyklen zu verkürzen oder Kosten zu reduzieren. Idealerweise hält eine Partnerschaft Gewinn für beide Seiten bereit. Apple ging zum Beispiel in den 80er Jahren eine Partnerschaft mit der Aldus Corporation ein, die den PageMaker, ein Desktop-Publishing-Programm, produzierte. Apple brauchte ein tolles vorinstalliertes Programm, um die eigenen Absatzzahlen zu steigern, und Aldus wollte seine Software verkaufen. So profitierten beide davon, ihre Produkte im Paket zu vertreiben. Um eine Partnerschaft zu managen, brauchst du einen wahren Champion in deinem Team. Eine ausgewählte Person sollte dafür verantwortlich sein, dass die Verbindung funktioniert und sich auch finanziell auszahlt. Es ist wichtig, dass der Kontakt zu anderen Unternehmen tatsächlich von nur einem Mitarbeiter gemanagt wird. Sonst kann es passieren, dass sich von mehreren Zuständigen jeder nur teilweise verantwortlich fühlt und der Partner verspätete oder widersprüchliche Informationen erhält. Deine Kontaktperson sollte also jemand sein, der die nötige Entscheidungsfreiheit und gute Kontakte in alle Abteilungen hat. Wenn du einen guten Partner gefunden hast und einen Champion, der sich um die Partnerschaft kümmert, brauchst du nur noch eine letzte Sache: einen sauberen Weg aus der Partnerschaft, falls sie doch nicht so läuft wie gewünscht. Die Umstände ändern sich und du solltest dir immer darüber im Klaren sein, wie du eine Partnerschaft beenden kannst, falls sie zur Belastung wird. Diese Option sollte zwischen beiden Parteien besprochen und dokumentiert werden. Blink Nummer 9. Um eine bekannte Marke zu werden, brauchst du ein Produkt, das alle begeistert. Jedes Start-up träumt davon, eines Tages mit der eigenen Marke auf der ganzen Welt bekannt zu sein. Wer würde nicht gerne internationale Berühmtheit erlangen, wie McDonald's, oder den Weltraum erobern wie Coca-Cola, das eine Raumfähre mit einem Automaten ausstattete? Um so erfolgreich zu sein, braucht dein Unternehmen ein Produkt, das so gut ist, dass es sich verbreitet wie ein Virus. Solche Produkte müssten drei Voraussetzungen erfüllen. Erstens müssen sie cool sein, so wie Apples iPod, der eigentlich keine große Innovation war, aber eben der erste coole MP3-Player auf dem Markt. Zweitens müssen sie effektiv sein, so wie Uhu Alleskleber, der einfach alles klebt. Und drittens müssen sie besonders sein. So unverwechselbar wie beispielsweise die drei Streifen, dank derer niemand eine Trainingshose von Adidas mit einer von Nike verwechseln würde. Wenn es dir gelingt, ein so großartiges Produkt zu entwickeln und zu verkaufen, musst du als nächstes eine Community aufbauen. Denn jedes außergewöhnliche Produkt hat seine Fans. Und je mehr du dich um deine Fans kümmerst, umso treuer werden sie dir sein. Bei einigen Produkten, wie zum Beispiel Coca-Cola, organisieren sich die Fans im Internet sogar selbst. Die Coca-Cola-Fanseite auf Facebook wurde von Fans gegründet und erreichte 1 Million Likes noch bevor sie von Coca-Cola übernommen wurde. Auch wenn deine Fans nicht ganz so aktiv sind, kannst du trotzdem eine gute Community aufbauen. Du solltest die engagiertesten Kunden kontaktieren und gemeinsam mit ihnen daran arbeiten. Dann brauchst du noch ein Budget und eine Person im Unternehmen, die für die Community verantwortlich ist. Und schon kannst du loslegen. Aktivitäten im Social-Media-Bereich, Interaktion mit Kunden und Interessenten auf allen Kanälen, Foren, Aktionen und natürlich erstklassiger Support sind die Basis für jede aktive Community. Nur ein Produkt, das im Internet gut präsentiert und aktiv vermarktet wird und eine lebendige Community hat, kann es schaffen, viral erfolgreich zu sein. Blink Nummer 10. Gelegenheiten wollen erkannt und genutzt werden. Es gab eine Zeit, in der eine Firma namens UNIVAC der Weltmarktführer für Computer war. Sie stellten Computer für die Wissenschaft her. Dann kam eine andere Firma auf die Idee, dass auch andere Sektoren Computer benutzen könnten, und begann, Rechner zu entwickeln, die den Anforderungen von Unternehmen gerecht wurden. Den Namen der zweiten Firma haben wir alle schon gehört: IBM. Was kannst du als Unternehmer daraus lernen? Es lohnt sich, nach neuen Zielgruppen Ausschau zu halten und immer weiter an sich zu arbeiten. Sonst schnappt sich jemand anderes die Gelegenheit. Natürlich wollen die meisten Unternehmen große Firmen oder berühmte Leute als Kunden, um sie als Aushängeschild zu benutzen. Aber wenn diese Traumkunden nicht wollen, solltest du ihnen nicht hinterherlaufen und dich stattdessen auf Kunden konzentrieren, die an deinem Produkt interessiert sind. Für diese Kunden musst du es optimal gestalten. Es kann auch sein, dass jemand dein Produkt anders benutzt als eigentlich vorgesehen. Ein Beispiel dafür ist die Internetseite der sogenannten IKEA-Hackers. Fans von IKEA-Einrichtungen veröffentlichen dort ihre Ideen und Anleitungen, wie sie die Möbel und andere Produkte von IKEA auf kreative Weise umarbeiten und kombinieren, um so neue Gegenstände zu erhalten. Leider nutzte IKEA seine Chance nicht, die Hacker offiziell zu unterstützen und die eigene Beliebtheit dadurch noch zu steigern. Im Gegenteil, das Unternehmen verklagte die Webseite, weil sie ohne Genehmigung die Farben und das Design der Firma verwendet. Das war genau die falsche Reaktion, denn dadurch vergraulte IKEA einige seiner enthusiastischsten Kunden. Jedes Unternehmen sollte froh sein, wenn Kunden mit dessen Produkten experimentieren. Sie übernehmen quasi die Arbeit der eigenen Entwicklungsabteilung. Jeder Kunde und jedes verkaufte Produkt stellen eine Chance dar, ganz ungeachtet dessen, wer das Produkt auf welche Weise benutzt. Daher ist es wichtig, mit der Community stets in engem Kontakt zu bleiben und genau zu beobachten, wer deine Produkte wie verwendet. Denn so erfährst du, welchen Weg du in der Produktentwicklung gehen solltest. Danke, dass du dir The Art of the Start von der Kunst, ein Unternehmen erfolgreich zu gründen, von Guy Kawasaki angehört hast. Hier noch einmal eine Zusammenfassung. Die beste Motivation für eine Unternehmensgründung geht von dem Wunsch aus, die Welt mit deinem Produkt ein bisschen besser machen zu wollen. Wenn du dann noch die richtigen Leute einstellst, einen guten Businessplan erarbeitest und eine aktive Community aufbaust, kann deine Marke großen Erfolg haben. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel The Art of the Start als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.